Grüß Gott, liebe Zuhörer, willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Es grüßt Sie alle herzlich, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute möchten wir Sie teilhaben lassen an dem Beginn eines Lebenswerkes für Mütter in Not. Mein heutiger Gast, Czeslawa Navratil, setzt sich seit mehr als 2 Jahren dafür ein, dass ein Mutter-Kind-Haus im Allgäuer Wallfahrtsort Maria Rhein entsteht. Das Haus soll das Leben retten und den Frauen ein Zukunftsort sein, die ihre Schwangerschaft in Frage stellen und zur Abtreibung neigen. Das ist ein Themenschwerpunkt in der heutigen Sendung, die ganz praktische Hilfe für schwangere Frauen, um ihnen und ihrem Kind den Start ins Leben zu erleichtern oder gar zu ermöglichen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Berufung. Gottes Ruf hören, seinen Willen zu erkennen und Ja zu sagen. Mein heutiger Gast ist Czeslawa Navratil. Sie hat ihr Leben dem ungeborenen Leben geweiht. An ihrer Berufungsgeschichte, an ihrer Lebensgeschichte. Mit so manchem Stolperstein wird die Fotografin uns heute teilhaben lassen. Ich freue mich auf meinen heutigen Studiogast, Czeslawa Navratil. Ich grüße Sie herzlich. Grüß Gott.
Ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb. Ich freue mich, dass nun endlich die Stunde gekommen ist, dass ich Ihnen mein Anliegen, meine Sendung, ja, unser Projekt für die ungeborenen Kinder vorstellen darf. Es war ein langer Weg, bis diese Stunde da ist, dass ich Ihnen dieses alles anvertrauen darf. Aber bei Gott laufen die Uhren oft etwas langsamer und doch kommt alles zur rechten Zeit.
Schon vor über einem Jahr, liebe Zuhörer, flatterte mit der großen Würzburger katholischen Tageszeitung, die Tagespost, ein Prospekt in so manchen Haushalt, auf dem Sie, Frau Czeslawa Navratil, mit der großen Überschrift Ihr Projekt nämlich vorgelesen haben und auf dem Flyer war zu lesen, ein Haus für das Leben entsteht. Unter einem Kindergesicht stand dann die Frage, ist Abtreibung wirklich eine Lösung? Frau Navratil, es gibt ja schon ein ganz konkretes Haus, für das Sie seit April 2008 die Schlüssel besitzen. Erzählen Sie uns davon.
Ja, wir haben mit der Hilfe Gottes im Juni 2006 mit einigen Christen, ja, mit guten Freunden von mir im Allgäu einen sozialen Verein gegründet. Und unser großes Anliegen ist, das ungeborene Leben zu beschützen und den schwangeren Müttern eine Hilfe anzubieten, welche sich in einer Notlage, in einer Bedrängnis befinden, so dass sie die nötige Hilfestellung erhalten und zu ihrem gottgeschenkten Kind Ja sagen können.
Und man kann sagen, dass Sie auch schon in den Startlöchern stehen, denn die Not und die Nachfrage für eine Wohnmöglichkeit für schwangere Frauen ist groß. Wie weit sind Sie denn inzwischen mit Ihrem Mutter-Kind-Projekt?
Ja, leider sind wir noch nicht so weit, dass wir diese Mütter aufnehmen können. Ich musste schweren Herzens gerade in den letzten 2 Wochen 3 Absagen beziehungsweise diese Probleme weiterleiten. Es wissen Gott sei Dank schon Lebensschutzorganisationen um uns und die wollten uns eben Mütter zuführen. Wir sind daran im Allgäu in Maria Rhein an einem Marienwallfahrtsort bei Nesselwang ein altes Hotel für diese betroffenen Mütter bereitzustellen. Und an dieser Stelle möchte ich allen ein inniges Vergelt's Gott sagen, die es durch ihre Hilfe ermöglicht haben und unsere ersten Bemühungen durch Spenden unterstützt haben. Ab November 2007 haben wir auf unser Projektvorhaben aufmerksam gemacht durch einen Film, dem Leben geweiht, der vom KTV-Fernsehen, dem katholischen Sender in Dornbirn, erstellt und ausgestrahlt wurde. Und auch durch unsere Prospekte ein Haus für das Leben entsteht. Ja, und wir stehen vor dem nächsten wichtigen Schritt, dieses Gebäude, wo bis zu 18 Mütter in Schwangerschaftsnot im Wechsel der Monate immer wieder neue Aufnahme und Zuflucht nehmen können. und sind eben jetzt dabei, im Vertrauen auf die Vorsehung Gottes dieses Haus zu restaurieren und zum Ziel zu führen.
Hinter diesem Vorhaben steht der Verein Projekt Zizlava. Warum und wofür wurde der Verein gegründet, Frau Navratil?
Ja, auch das waren lange Wege, länger als ich sie mir vorgestellt habe. Denn zuerst musste ja eine Vereinsgründung stattfinden, dann die ganzen Genehmigungen, dass unser Verein als sozialer Verein für mildtätige Zwecke anerkannt wird. Dann auch die Problematik, wir wollen ja vor allem jugendliche Mütter aufnehmen und das erschwert die Sache, weil man dafür besondere Genehmigungen von der Heimleitung Schwaben braucht und Verbindung mit den Jugendämtern. Ja, und
Frau Navratil, zu Ihrer Vision gehört ja auch, dass ein geistliches Zentrum für das Leben, also mit einem Mutter-Kind-Haus, Sie sagten es, für eher jugendliche Frauen und einer geistlichen Gemeinschaft entstehen soll. Geweiht haben Sie das gesamte Werk schon der heiligen Zizlava, daher auch der Vereinsname Projekt Zizlava. Zizlava, das ist auch Ihr Vorname. Wie kam es, dass Sie diese Heilige als Patronin für dieses doch so wichtige Vorhaben und für, ich habe es in der Anmoderation ja schon gesagt, für den Beginn auch Ihres Lebenswerkes bestimmt haben?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich lange dagegen gesträubt, dass gerade dieser Name meiner Namenspatronin gewählt wurde. Aber ja, durch Gottes Lenkung und Fügung musste ich mich dann doch dem ergeben, weil es der Verein so abgestimmt hat. Denn die heilige Zizlava wurde vom Papst Johannes Paul II. Zur Schutzfrau der Familien und Kinder ernannt. Sie lebte im 13. Jahrhundert als eine nordböhmische Adelige und war stark sozial wirksam. Sie hat auf ihrer Burg Kranke empfangen, hat für sie gebetet, bis sie ihnen Heilung bei Gott erbeten hat. Sie hat besonders gerne vor dem eucharistischen Herrn um Heilung für diese Kranken gebetet und hat selber sehr viel Hand angelegt, um sie zu heilen. Sie war eine Familienmutter von 4 Kindern. Und ich sage immer, auch die Heiligen haben eine gewisse Sturheit. Sie hat 3 Totenerweckungen erwirkt bei Gott. Der liebe Gott hat Amen gesagt, aber die heilige Zizlava hat weiter gebettelt.
Jetzt verraten Sie uns noch, Zizlava, das ist jetzt ein Name, der bei uns in Deutschland nicht so bekannt ist. Und auch wir hören an Ihrem Akzent, dass Ihre Wurzeln außerhalb von Deutschland sind. Wo sind Sie?
Ja, mein Großvater war Fotograf in Pilsen und ich selber bin in Pilsen geboren und bin dann als Kind nach Deutschland herübergekommen.
Und Zizlava ist auch tatsächlich Ihr Taufname, den Namen haben Sie nicht angenommen.
Nein, Zizlava ist mein Taufname und alle meine Geschwister hatten heiligen Namen bekommen und ich habe immer gejammert, ja, meine Namenspatronin ist die einzige, die keinen heiligen Namen hat. Und dann hat mich ein Priester getröstet und hat gesagt, hab Geduld, die wird schon noch heilig. Und jetzt ist sie eben vom Papst Johannes Paul II., wie gesagt, heilig gesprochen worden.
Wir erzählen Ihnen heute, liebe Hörerinnen und Hörer, die Lebensgeschichte von Zizlava Navratil, meinem heutigen Gesprächsgast und ihrem Projekt Zizlava. Aber wir erzählen Ihnen auch davon, dass ein Haus für Mütter, für junge Mütter in Not entstehen soll. Und damit wir uns auch in die Thematik einfühlen können, hören wir jetzt erstmal ein Lied von Oswald Sattler, das den Namen trägt, Wer war da?
Ich noch keinen Schritt laufen konnte, war ich krank, sag mir, wer war dann da? Wer saß dann bei mir am Bett, sang mich in den Schlaf, das warst du, meine liebe Mama.
Im Allgäu, liebe Zuhörer, soll ein geistliches Zentrum für das Leben mit einem Mutter-Kind-Haus und einer geistlichen Gemeinschaft entstehen. Die Kempner Fotografin Cislava Navratil hat ihr Leben ganz in den Dienst des ungeborenen Kinder gestellt und deren bedrängter Mütter. Sie haben uns jetzt auch dieses Lied von Oswald Sattler mitgebracht. Was verbinden Sie ganz besonders mit dem Text des Liedes?
Ich verbinde damit besonders die Dankbarkeit gegen meine vor 12 Jahren verstorbene Mutter, mit der ich innigst verbunden bin. Ja, diese Mutterliebe hört eigentlich niemals auf. Sie geht irgendwo weit über das Grab hinaus.
Und diese Mutterliebe, die wollen Sie auch stärken, indem Sie ein Mutter- und Kindhaus gründen möchten, in das junge Mütter einziehen können, die in Gefahr sind, Nein zu sagen zu ihrem Kind. Wie hat sich denn der brennende Wunsch, dieses Mutter-Kind-Haus zu gebären, kann man ja schon fast sagen, zu erschaffen, zu entwickeln? Wie kam es dazu, Frau Navratil?
Ja, damit stellen Sie mir die Frage, meine Berufungsgeschichte zu erzählen. Und es ist eine schwere Frage für mich, denn dieser Weg hat ja fast ein Vierteljahrhundert gedauert, wo ich eigentlich schon aufgegeben habe, dass aus meinem Leben irgendwas Sinnvolles noch wird. Und jetzt ist es da. Und ich versuche, diese Berufungsgeschichte kurz zu fassen, trotz der langen Jahre. Zuerst musste ich einmal Fotografin werden, wie auch meine 5 Geschwister, da es unser Familienberuf ist und unser Großvater Fotograf war. Ungefähr mit 20 Jahren stand ich in einer großen Wallfahrtskirche vor einem Bittbuch, in das die Pilger ihre Bitten eingeschrieben haben. Und ich fragte mich, was ist dir eigentlich das Wichtigste für dein Leben? Was schreibst du jetzt in dieses Buch hinein? Und ich kam zu dem Satz, Herr, lass mich deinen heiligsten Willen erkennen und in Freude erfüllen. Ja, darin sah ich das Wesentliche, weil Gott liebt uns, er hat uns Talente geschenkt und er weiß genau, wo unser Platz im Leben ist, wo wir ihm am besten dienen können. Und dieser Satz zog sich wie ein roter Faden in meiner Jugend. Mit 23 Jahren erkannte ich dann klar den Ruf, mein Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen. Dies verband ich damit, irgendwo ins Kloster einzutreten, wozu ich fest entschlossen war und auch auf die Suche ging. Aber es war so, dass von meinen 3 geistlichen Beratern im Laufe der Jahre immer wieder die gleiche Antwort kam. Ich musste immer nur hören, Geduld. Ich konnte dieses Wort fast nicht mehr ausstehen. Geduld, Geduld. Bleiben Sie noch im Kreise Ihrer Familie. Ihre Geschwister, Ihre Mutter brauchen Sie noch. Dies begriff ich dann allerdings erst während mancher Prüfungen, warum es so gut war, dass ich noch daheim geblieben bin. Prüfungen wie schwere Erkrankung eines meiner Brüder, Übernahme einer Atelierfiliale an seiner Stadt, dann eine schwere Operation meiner Schwester, womit ich einer meiner innigsten Wünsche aufgeben musste. Und dann die Erkrankung und der Tod meiner guten Mutter vor 12 Jahren. Über lange Jahre schloss ich oft mein Abendgebet mit dem Seufzer und mit den Tränen. Lieber Gott, ich kann nicht mehr, aber ich liebe dich trotzdem. Aber immer hatte ich das Ziel im Herzen, die Berufung. Herr, wo willst du mich haben? Wenn ich wenigstens im Familienatelier die Aufgabe zugeteilt hätte, im Labor in der Dunkelkammer. Aber nein, mein Leben lang war mein Platz hinter der Kamera im Laden. So lernte ich notgedrungen zu lächeln, obwohl mir zum Schluchzen oft zumute war.
Wir können auch an Ihrer Ergriffenheit spüren, dass das Warten wirklich Sie sehr gefordert hat. Und der ein oder andere Hörer, der wird jetzt sicherlich mit Ihnen mitfühlen können, weil er vielleicht auch einen Ruf im Herzen spürt, wo er einfach warten musste. Und wir haben es am Anfang ja auch schon mal ganz kurz gesagt, ja, die Stolpersteine, die manchmal so auf dem Lebensweg liegen. Wie ging es dann weiter, Frau Navratil?
Ich kann nur jedem zum Trost sagen, der eine Berufung im Herzen trägt. Eine Sendung von Gott, eine Berufung kann man nicht ablegen wie einen Mantel, wenn er zu warm wird. Gott schickt im Wechsel wieder eine erfrischende Brise und Trost, wenn wir dessen bedürfen, wenn wir ermüden infolge von einem Mangel an Gottvertrauen in langen Wartejahren.
Und man kann ja auch dann sagen, dass es eine Wende gab. Wie war das damals? Und es ist Ihnen dann auch ein Mensch begegnet, der auch sehr wichtig war, jetzt auch für die Grundsteinlegung Ihres Projektes, auch bei der Gründung des Vereines.
Zuerst kam es so, dass mein Seelenführer mit 84 Jahren zusammengebrochen ist und ein Pflegefall wurde. Ich gab dann den Beruf auf und nahm ihn zu mir in Pflege, bis zu seinem letzten Atemzug. Ich glaubte dies als ein Lebensziel und Lebensaufgabe und fing an meiner Berufung zu zweifeln. Und wieder wenige Tage vor seinem Tode musste ich von diesem Seelenführer hören: Hab Geduld, eines Tages zeigt der liebe Gott dir deinen Weg. So wie wenn man einen Lichtschalter in einem dunklen Zimmer anknipst und alles ist hell erleuchtet und du erkennst genau deine Lebensaufgabe. Aber nach dem Tode von diesem Priester landete ich wieder als Fotografin hinter der Kamera. Es folgte ein gutes langes Jahr, welches mir das schwerste meines Lebens schien. Ich glaubte nämlich, Gott habe seinen Berufungsplan mit mir aufgegeben.
Können Sie uns sagen, wie lange das jetzt her ist? Sind das 5 oder 10 Jahre, damit wir das ein wenig einordnen können?
Ja, es war vor nicht ganz 4 Jahren. Also mein Seelenführer starb so vor knapp 4 Jahren und eben danach bin ich wieder die darauffolgenden 2 Jahre wieder.
Und vielleicht für den ein oder anderen Hörer, für den das Wort oder der Begriff Seelenführer fremd ist, Ihre geistige Begleitung.
Ja, meine geistige Begleitung, das eben mit diesem roten Faden zu tun hat: Herr, lass mich deinen heiligsten Willen erkennen und erfüllen. Und ja, das war für mich ganz wichtig, sich führen zu lassen, weil Gott schenkt dann wirklich, wenn man all die Sorgen und Bedrängnisse einem Priester anvertraut, so schenkt Gott durch diesen Priester auch den richtigen Rat.
Und das haben Sie wahrlich erfahren, denn dann?
Ja, und infolge von dieser Wartezeit, die 1-2 Jahre, wo ich dann glaubte, ich bin für immer und ewig eine Fotografin, da lernte ich erst zu beten wie ein Kind und hielt traute Zwiesprache mit Gott und Stoßgebete während meiner Arbeiten, während des Fotografierens im Atelier. Und wann immer ich konnte, klammerte ich mich im Vertrauen wie ein Kind dann doch an Gott, in dem Vertrauen, er wird das Rechte für mich machen. Es kam irgendwo dann Ergebenheit in meine Seele, und ich sah halt vorerst die Aufgabe darin, eine betende Fotografin für ewige Zeiten zu bleiben.
Und aber gut, bleiben Sie ja wahrscheinlich auch. Aber hoffentlich mit einem Mutter-Kind-Haus, einer großen Aufgabe.
Das mag sein, weil es hat sogar der Herr Bischof Mixer hat einmal zu mir gesagt, wo ich ihm sagte, es lohnt nicht mehr, mir eine neue digitale Kamera zu kaufen. Da meinte er: Nein, ich bin sicher, Sie geben das Fotografieren nie auf. Ja, in dieser Zeit, vor 2 Jahren, schickte mir Gott einen 87-jährigen Monsignore in den Weg. Und diesem alten Priester hat Gott den tiefen Wunsch ins Herz gelegt, etwas für die ungeborenen Kinder zu tun. Und er war unser Gründungsmitglied und der erste Gönner unseres Projekts. Und so kam dann die Sache ins Rollen.
Und wenn Sie jetzt sagen, die Sache kam ins Rollen, vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die später eingeschaltet haben, nämlich Sie haben die Möglichkeit, in dem Wallfahrtsort Maria Rhein ein Mutter-Kind-Haus entstehen zu lassen. Es ist ein Hotel, das zum Verkauf anstand. Und da geht auch dann Ihre Berufungsgeschichte auch weiter.
In dieser Zeit erkannte ich auch durch Monsignore Völk auch diesen Notstand, diese Lücke, dass man real und wirklich etwas tun muss, um diese Problematik der Abtreibungen zu lösen und ein Haus zur Verfügung zu stellen, so dass keine Mutter mehr sagen kann, die in dieser Bedrängnis steht: Es war niemand für mich da, der gesagt hätte, komm, ich helfe dir doch, dein Kind anzunehmen. Dieser Priester, Monsignore Völk, fragte mich dann, wann wollen Sie beginnen? Sie müssen zuerst einen Verein gründen. Und da kam es bei mir wie aus der Pistole geschossen, am 19. März, weil mir war klar, dass bei so einem großen Vorhaben nur der heilige Josef bewirken kann, dass es auch zum Ziele kommt. Und so hatten wir am 19. März die erste Vereinsmitgliederversammlung. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten damals gerade an dem Wallfahrtsort, wo wir das Haus starten, mit einer heiligen Messe begonnen. Und es stand ein altes Hotel, war in Aussicht. Und mir hat dieses Haus gar nicht gefallen. Und wie ich dann von der heiligen Messe heimfahre und schaue herüber zu dem Sonnenhof in Maria Rhein, zu diesem künftigen Mutter-Kind-Haus, dann sage ich: Himmlischer Vater, dieses Haus, was wir da zur Verfügung haben, das ist nicht das Richtige. Dieses muffelige, feuchte Haus. Schau da oben auf dem Berg in der Sonne, wo viel Licht ist und Luft. Das wäre das richtige Haus. Kannst du es nicht bewirken? Schau, diese ungeborenen Kinder haben ja keinen Vater, der für sie eintritt. Sei du ihnen ein guter Vater. Und es hat tatsächlich, das ist für mich auch eine Freude gewesen, nach circa 2-3 Wochen wurde dieses Haus uns angeboten, dass es zum Verkauf steht, dieser Sonnenhof neben der Wallfahrtskirche. In einer wunderschönen Berglandschaft, wo sich die Mütter auch wohlfühlen können. Ja, und so hatten wir dann angefangen, um zum Ziel zu kommen, die ganzen Erkundigungen der Ämter, was alles notwendig ist, bis zur Betriebserlaubnis, die ganzen Genehmigungen, das hat schon lange Zeit gebraucht.
Und Sie haben jetzt ja auch schon einiges auf sich genommen. Warum ist es Ihnen so wichtig, einen Ort für junge Mütter zu schaffen und sie vor dem schwerwiegenden Schritt auch ein Stück weit zu schützen, Nein zu sagen zu ihrem heranwachsenden Kind?
Ja, weil eine Mutter, es ist, glaube ich, der größte Schmerz eines Menschen, wenn eine Mutter ein Kindlein unterm Herzen trägt, dieses gottgeschenkte, gottgewollte Leben. Und sie ist in einem Umfeld, wo sie immer wieder hören muss, gib das Kind weg, das können wir jetzt nicht brauchen. Und sieh zu, wie du damit fertig wirst, das ist dein eigenes Problem. So eine Mutter braucht im entscheidenden Augenblick, es muss dann meistens rasch gehen, dass sie weiß, es gibt einen Ort, wo ich Aufnahme finde, wo ich mich hinflüchten kann mit meinem Kinde und wo ich es nicht dem Tod preisgeben muss. Bevor ich dieses angefangen habe, die ganzen Planungen, habe ich mir gedacht, es ist doch wohl das Wichtigste, zuerst die Betroffenen zu fragen. Und so hatte ich mit 3 Müttern gesprochen, was sie mir raten würden, was ich beachten soll, was sie brauchen in solchen Momenten, wie sie es geschafft haben, dass sie dann doch ihr Kindlein angenommen haben. Und fast von allen 3 Müttern kam die gleiche Antwort. Was wir vor allem brauchen, es ist uns eigentlich ganz egal, wie das Haus eingerichtet ist. Was wir vor allem brauchen, ist Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Und viel aktives Zuhören.
Und wahrscheinlich auch vor allen Dingen mutmachende Liebe.
Ja, und letztlich ist der Schrei nach Liebe, der Schrei nach Gott, denn Gott ist die Liebe. Und diese jungen Menschen haben oft in Wirklichkeit noch nie die rechte Liebe erfahren, denn es gibt keine wahre Liebe ohne Opfer. Die echte Liebe ist immer mit einem Opfer verbunden. Ja, da packte mich die Freude, mit anderen zusammen eine geistige Gemeinschaft zu gründen. Menschen, die so wie ich mit ungeteiltem Herzen dieser Aufgabe dienen, die sich dieses Problems der Hilfe bedrängter schwangerer Mütter in Not und der Kleinen in ihrem Mutterschoß annehmen und es mit Gottes Hilfe verwirklichen. Natürlich hielt mich zwischendurch die Angst zurück auf manchen Wegstrecken. Wenn Widerstände aufgetaucht sind, dann habe ich gemerkt, dass ich noch ein viel zu kleines Vertrauen habe in Gottes Führung, dass mir noch ein gutes Stück diese Preisgabe des eigenen Ichs fehlt, um diesen Sprung blindlings zu wagen. Ich verhandelte mit Gott. Herr, der Auftrag ist mir viel zu schwer. Schau die vielen Hindernisse. Ich bin doch nur eine Frau. Such jemand, der es besser kann. Meine Ausflüchte wechselten. Ich bin unfähig, ich bin nicht würdig, deinen großen Plan auszuführen. Ich habe Angst. Es kam mir immer diese Geschichte, die Sie vielleicht alle auch kennen, von dem brennenden Haus, in dem ein kleiner Bub steckt. Und unten im Rauch und Qualm steht der Vater und ruft, spring, mein Kleiner, spring. Und der Bub sagt, Vater, ich sehe dich nicht. Und der Vater antwortet, das macht nichts, aber ich sehe dich. Spring, mein Kleiner. Ja, und damit habe ich mich selber immer wieder aufgemuntert mit diesem Satz, spring, mein Kleiner. Und darauf ließ mich der Herr erkennen, ich bin ja nur das kleine Werkzeug in Gottes Hand. Daraufhin ging es mir dann besser, als ich dieses Begriff, ich muss es ja nicht alleine tun, der Herr geht diesen Weg mit. Ich brauche nur das absolute Vertrauen in seine Allmacht aufbringen und Schritt für Schritt beginnen. Ich muss mit Dankbarkeit sagen, Gott stellte mir bisher immer Menschen an die Seite, die gerade für die nächsten Schritte nötig waren. Egal, ob es beim Entrümpeln vom Gebäude, wo wir vor 2 Wochen 3 Container vollgefüllt haben mit 40 Kubik, egal, auch da, wo es ums Konzept ging, hat sich plötzlich bis aus Fulda ein Sozialpädagoge gemeldet, der unseren Film gesehen hat und der sich einfach gedrängt fühlte, sich bei uns telefonisch zu melden, auch auf den Film hin, der im KTV-Fernsehen lief, meldeten sich alte Rentner, Bauleute vom Fach, die ihre Hilfe angeboten haben beim Umbau. Jugendliche, junge und alte Menschen stehen offenen Herzens diesem Projekt zur Seite. Und trotzdem habe ich manchmal schlaflose Nächte. Ich würde immer gerne um die nächste Kurve schauen, das nächste Problem gelöst sehen wollen. Ja, und ich gebe zu, nachts bin ich manchmal voller Angst und Feigheit, mich anklammernd ans Kopfkissen, mit der linken Hand ein Kreuzchen umklammernd wie ein Sterbender. Und dann folgen wieder die geistigen Zwiegespräche auf das Drängen Gottes hin, was er mich als nächsten Schritt erkennen lässt. Herr, alles, was du von mir willst, aber bitte kein Fernsehauftritt und auch kein Radio. Und nun sitze ich hier.
Und das können wir auch alle gut verstehen, dass Sie aufgeregt sind, weil Sie haben uns ja schon erzählt, dass das Haus, das soll nicht für 1, 2, 3 Mütter sein, sondern das soll für fast 20 Mütter sein. Das heißt, es muss ein entsprechend großes Haus auch geschaffen werden für diese Mütter, für die Mütter vielleicht und deren Kinder. Und Sie haben uns schon erzählt, dass es ein Hotel gibt, das Sie kaufen werden in dem Wallfahrtsort, in dem Allgäuer Wallfahrtsort Maria Rhein. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieses Haus keine 1.000 oder 2.000 Euro kosten wird, sondern ein paar 100.000 Euro mehr. Und so können wir gut nachvollziehen, dass Ihnen, wenn Sie an Ihre Berufung jetzt denken, wenn Sie sich da einspüren, ein Mutter-Kind-Haus zu schaffen für junge Mütter in Not mit allem Drum und Dran, dass Sie da schon auch von Ängsten, von Zweifeln geplagt werden. Nun setzt sich so ein Leben, Frau Navratil, ja auch immer wie ein Puzzle zusammen. So auch Ihr Leben. Und so haben Sie erst recht spät in Ihrem Leben erfahren, dass es einen kurzen Augenblick in dem Leben Ihrer Mutter gab, wo sie in Zweifel gezogen hat, die Schwangerschaft mit Ihnen zu beenden. Wie war das?
Ja, das steht mir immer lebendig vor Augen und das ist auch eins meiner großen Gründe, wenn ich zurückdenke, dass Gott in seiner Liebe und Vorsehung so gütig seine Hand über mich gehalten hat, als ich noch ein kleiner Winzling im Mutterschoß war. Es war so, diese Geschichte hat mir meine Mutter erst in späteren Jahren erzählt. Gott hat die Gegebenheit so gefügt, sonst hätte sie es mir vielleicht niemals erzählt, denn es ist ihr sehr schwer gefallen. Sie erzählte mir, als sie mit mir schwanger war und mich als fünftes Kind unter ihrem Herzen trug. So arbeitete sie eines Tages im Garten und der Hausarzt ging vorbei und sagte zu ihr, Frau Navratil, das fünfte Kind würden ihre Beine wegen der Krampfadern gar nicht mehr aushalten. Kommen Sie heute Nachmittag zu mir in die Praxis, ich gebe Ihnen etwas. Meiner Mutter war klar, was der Arzt vorhatte, und einige Minuten schwankte sie in ihrem Herzen. Und sie ging ins Haus und wie es ihre Gewohnheit war, gründlich auf allen Vieren den Boden zu wischen, als sie unterhalb vom Zimmerkreuz den Boden wischte, so hörte sie deutlich die Stimme, rühr das Kindlein nicht an, es ist mein Kind. Und sie hatte mir erzählt, in diesem Augenblick durchströmte sie eine tiefe Freude, so dass sie ihren Mutterschoß umarmte und in dem Moment die Gewissheit hatte, niemals gebe ich dieses Kind her. Und niemand darf ihm ein Leid antun.
Frieden haben wir beide gefunden, denn wir werden beide geliebt.
Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Mein Gesprächsgast ist Cislava Navratil. Sie gründet ein Haus für Mütter in Not. Sie hat in die Berufung gefunden, Frauen, die schwanken zwischen einem Ja und einem Nein zu ihrem Kind, das sie unter dem Herzen tragen, dass diese Mütter in das Ja finden, in Frieden, so wie es das Lied von Claudia Wellbrock, die selber einmal Nein gesagt hat zu einem Kind, wie sie es ausgedrückt hat. Frau Navratil, was waren Ihre Gedanken, als Sie Ja gesagt haben zu diesem inneren Ruf?
Ja, ich habe mich hineingefühlt in das Los dieser bedrängten Mütter, die sich in einem Umfeld befinden, was feindlich ist für ihr Kind. Ich habe auch begriffen, die Abtreibung ist kein kleiner Eingriff, Es ist kein Zahnziehen. Es geht in die tiefsten Schichten der Seele. Es zerstört die Lebensfreude im Herzen der Frau. Selbstvorwürfe quälen und verfolgen sie wegen ihrem getöteten Kind. Auch wenn wir es mit unseren Augen nicht sehen, aber es ist die Realität, dass unzählige Mütter, laut Statistik 1000 am Tag in Deutschland, die dunklen Zahlen kennen wir nicht, ihr eigenes Kind, das geborgen unter ihrem Herzen schlummert, dem Leben entgegenschlummert, dass sie dieses Kind dem Tode ausliefern, weil niemand da ist, der sagt, komm, ich helfe dir, dein Kind anzunehmen. Und so wollen wir im Herzen des Allgäus, landschaftlich wunderbar gelegen, dieses Zentrum bereitstellen, wo die schwangeren Mütter wissen, es ist jemand für mich da, der sich freut über mein Kind, über mein Muttersein. Ich bin nicht allein gelassen mit diesem, meinem Problem, einer unerwarteten Schwangerschaft. Und es sind Menschen da, die meine Sorgen mittragen und mitfühlen. Die Folgen einer Abtreibung sind unsagbar schwerer als die Annahme eines Kindes.
Und Sie haben dafür einen hervorragenden Ort, nämlich den Wallfahrtsort Maria Rhein. Warum könnte der Ort nicht besser sein für das neu entstehende Mutter-Kind-Haus?
Ich freue mich sehr, dass es gerade in Maria Rhein ist, bei der Gnadenmutter. Schon am Hochaltar sehen wir die Strahlenmadonna, eine Mutter mit einem Kind auf ihrem Schoß. Ich vertraue auch darauf, dass von diesem Gnadenbild, von dieser Gnadenstätte ein großer Segen und ein Schutz ausgeht für diese Mütter, die in Erwartung eines Kindes sind. Und das hat mich besonders gefreut, das habe ich erst vor kurzem von 2-3 Leuten erfahren, dass in der Landbevölkerung im Allgäu es üblich war, schon immer, wenn eine Mutter ein Kind erwartet hat, dann ist sie zur Gnadenmutter von Maria Rhein gepilgert, um dort um Segen und Hilfe zu bitten.
Lassen Sie uns jetzt noch einmal ganz konkret über das Haus sprechen, das entsteht. Für wie viele Mütter und ihre Kinder wird das Haus Platz bieten, Frau Navratil?
Also dieses Haus wird Platz bieten für 15 bis 18 Mütter, für 5 Frauen, die in der Gemeinschaft mitleben, die ihr Leben Gott zuliebe hinschenken mit unserem Motto, das uns sehr wichtig ist, dieser Satz, der diese Gemeinschaft trägt: Wer ein Kind um meinetwillen annimmt, der nimmt mich auf.
Und Sie sprechen auch davon, dass Sie nicht eine Lebensgemeinschaft gründen möchten, auch mit den Müttern in Not, sondern auch eine geistige Gemeinschaft. Was verstehen Sie unter einer geistigen Gemeinschaft?
Also unter einer geistigen Gemeinschaft verstehe ich Frauen, die mit ungeteilter Hingabe, so wie es in einem Kloster auch ist, in einer Gelübdeform, sich Gott, aus Liebe zu Gott, aus der Gottesliebe heraus, die Nächstenliebe üben und leben und irgendwo in diesen kleinen Kindern diese Not sehen. Mir fällt jetzt ein, es erinnert mich auch daran, die Problematik der Mütter, so wie die Gottesmutter, die mit ihrem Jesuskindlein unterm Herzen in Bethlehem auf der Suche war nach einem Obdach und sie wurde von Tür zu Tür geschoben. Niemand hatte ein Herz für diese schwangere Mutter und ihre nötige Unterkunft in ihrer hochschwangeren Phase. Und so wollen wir dort in Maria Rhein diese Aufnahme machen für die ungeborenen Kinder.
Jetzt fühlen sich bestimmt einige Hörer angesprochen und möchten Ihnen unter die Arme greifen, Ihnen und Ihren Mitgliedern des Vereins Cislava, um dieses doch großartige Projekt zu unterstützen. Was brauchen Sie?
Ich versuche es ganz ehrlich zu sagen, wie es wirklich ist. Ich habe im Vertrauen auf Gott, das zwar noch nicht vollkommen ist, aber stückweise versuche ich es wenigstens. Ich habe hinter mir die Brücke abgerissen, habe mein Haus verkauft, um so ja, meine ganze Vergangenheit hineinzustecken in dieses Projekt, um es zu ermöglichen, dass es renoviert werden kann. Wir haben zwar ein Haus, das absolut passt dafür. Es war ein Hotel, und weil wir in einer familienähnlichen Atmosphäre diese jungen Menschen betreuen wollen, die dessen bedürfen, weil es ja Jugendliche sind meistens, ist dieses Hotel mit jeweils Zimmer, Dusche, Großküche, Öffentlichkeitsräume absolut passend. Ja, sogar eine schöne große Hauskapelle findet Platz. Wir brauchen aber ein neues Dach und neue Fenster. Und es überschneidet sich jetzt. Ich muss in 2 Monaten praktisch ausziehen aus meinem Haus. Schlüsselübergabe. Alle Genehmigungen zum Umbau sind jetzt soweit fertig. Und wir stehen praktisch kurz davor, um einer Baufirma oder Menschen, die mit anpacken, zu sagen, jetzt geht der Umbau los. Und es hängt auch mit dem Wetter zusammen. Der Sommer rieselt schnell dahin. Und ich hoffe und vertraue, dass wir ja, bevor der Winter sich einschleicht im Allgäu, dass wir dann diesen Kindern das Dach über den Kopf bereitstellen können.
Im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie das Dach neu decken müssen. Ja. Können Sie denn auch Möbel, vielleicht Kinderkleidung, oder können die Hörer Ihnen auch noch mit Spenden auch helfen, mit Sachspenden?
Momentan geht es noch nicht darum, das ist noch zu früh, um Schränke hinzustellen. Momentan geht es eben noch um diesen Umbau, um die Renovierungen. Und nur mit Ihrer aller Hilfe kann dieses Schlupfloch der göttlichen Vorsehung zum Ziel geführt werden. Und ich möchte dazu einfach ein Sprichwort sagen. Wenn jeder im Dorf einen Faden gibt, so hat der Arme sein Hemd. Und so würden Kraft eurer Liebe im Laufe der Zeit dieses Haus Nazareth, wie wir es benannt haben, viele Babys als Sprungbrett nutzen können für ihr gottgeschenktes Leben zu ihrer Rettung.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auch dazu beitragen möchten, dass dieses Haus Nazareth weiter wachsen kann, Sie können sich gerne an unseren Hörerservice wenden. Der hält die Kontaktdaten für Sie bereit, wie Sie mit Frau Navratil und mit dem Verein Cislava in Kontakt treten können. Der Hörerservice hat die Nummer 0700 7525 7525. Unter dieser Rufnummer werden Sie die Kontaktdaten und auch die persönliche Telefonnummer meines heutigen Gesprächsgastes erfahren. Ich sag nochmal die Nummer vom Hörerservice: 0700 7525 7525. Diese Rufnummer können Sie auch dem Programmfaltblatt entnehmen. Nun bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Navratil, dass Sie unser Gesprächsgast waren. Gottes reicher Segen sei mit Ihnen. Auf Wiederhören.
Hören, ein ewiges Vergelt's Gott für Ihre Mithilfe, auf die ich vertraue.
Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Gottes reicher Segen sei mit Ihnen.